Ja, es ist gut, in der Gegenwart Gottes zu sein. Ich finde es schön, wenn Leute sich mehr und mehr trauen, auch in diesem Mitteilungsblock was von sich zu geben, was Gott so gemacht hat und durchaus auch ganz persönliche Dinge. Finde ich toll, wenn wir da eine Freiheit entwickeln. Das Geschenk von einem neuen Herzen und einem neuen Geist steht über diesem Jahr für das Volk Gottes. Und wir haben uns intensiv Gedanken gemacht darüber in den letzten Wochen, auch was es eigentlich für Gott bedeutet und warum er das macht. Er setzt alles daran und es ist sein höchstes Ziel, dass er der Gott seines Volkes sein will. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Das galt zuallererst für Israel, gilt aber auch in neutestamentlichen Zeiten für die Gemeinde Jesu. Ich will euer Gott und ihr sollt mein Volk sein. Das gibt's x-mal zu lesen in der gesamten Schrift, am Ende noch in der Offenbarung 21. Ich lese den Abschnitt ruhig nochmal vor, weil es so eindrücklich ist. Im Buch der Offenbarung sind ja doch noch Dinge beschrieben, die noch längst nicht in die Realität gekommen sind, aber am Ende der Zeit in der Realität sein werden. Johannes schreibt, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern, und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Dann erfüllt sich in Ewigkeit und unerschütterlich, was Gott schon immer vorhatte. In diesem Vorhaben und in diesem Herzensanliegen Gottes dürfen wir uns bewegen. Und ich möchte uns das heute Morgen nochmal mit einem ganz anderen Aspekt ganz deutlich bewusst machen. Er sagt, als diese Bundesformel, so haben wir gehört, das erste Mal vorkommt, sagt er, ich will euer Gott sein. Nicht ich werde irgendwie, wann mal, ich will euer Gott sein, ihr sollt mein Volk sein. Aber er macht sich von deinem Einverständnis abhängig. Immer wieder. Wie in dem Bild mit dem Igel, macht Gott nichts ohne dein Einverständnis. Wenn du dich einigeln willst, dann geht er darüber nicht hinweg. So auch in den großen Heilsangelegenheiten. Wenn du nicht zu seinem Volk gehören willst, geht er nicht darüber hinweg. Er gibt nur die Vorlage. Ich will das. Willst du das auch? Wir dürfen einwilligen, heute Morgen wieder ganz neu. Einmal hast du eingewilligt, als du dich für Jesus entschieden hast, für diesen Herrn in deinem Leben. Aber es gibt in vielen kleinen Entscheidungen diese Aussage immer wieder, jeden Tag. Auch wenn die, die ihn wollen, untreu werden, so weit geht das sogar, auch wenn die untreu werden, so ist er doch treu, lesen wir bei Timotheus, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Soweit es an ihm liegt, hält er unerschütterlich fest an diesem Bund. Jahwe, der Gott, der für dich da ist. Jahwe, ich bin für dich da. Der Gott, der dich sieht, der allgegenwärtig ist. Jesus wiederholt das im neuen Bund. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Gott muss daran nicht erinnert werden. Aber wir. Und unter anderem deshalb feiern wir heute Morgen gemeinsam das Abendmahl. Wir tun das einmal im Monat. Das ist das Minimum. Ich möchte ganz bewusst heute auf das Abendmahl sehr detailliert eingehen, damit wir, die hier sitzen und das hören, schon mal ganz genau wissen, worauf lassen wir uns da eigentlich ein. Das Abendmahl ist die neutestamentliche Bundeserinnerung. Das ist die Erinnerung an das, was Jesus für uns getan hat. Es gibt nach dem Neuen Testament zwei Meilensteine, zwei so Eckdaten. Jesus weiß, der Herr weiß ganz genau, dass wir es brauchen, immer wieder befestigt zu werden und immer wieder erinnert zu werden, im Gegensatz zu ihnen. Zwei Meilensteine gibt's. Das eine ist die Taufe, die Glaubenstaufe, als Bundeszeichen für das Volk Gottes im Neuen Testament. Das entspricht der Beschneidung der männlichen Juden im Alten Testament. Das war das Bundeszeichen des Alten Bundes. Das Bundeszeichen des Neuen Bundes ist die Glaubenstaufe. Und den zweiten Meilenstein, den Jesus setzt, ist das Abendmahl als Bundeserinnerung. Entsprechend im Alten Testament die Passafeier, die einmal im Jahr stattfinden musste, einmal im Jahr stattfinden musste. Das Abendmahl als Bundeserinnerung. Und ihr werdet das alle wissen, das ist ein trauriges Kapitel in der Christenheit, dieses Streitobjekt Abendmahl. Das ist ein sehr trauriges Kapitel und über diese Hürde kommt manch einer einfach nicht rüber. Das scheint sehr wichtig zu sein, wenn das nur einfach irgend sowas dahergetanes wäre, würde man sich nicht darüber streiten. Auch übrigens innerhalb der Freikirchenlandschaft ist das nicht unproblematisch. Und ich möchte heute, es gibt sicherlich einige Problemfelder, aber ich möchte heute auf zwei Problemfelder ein bisschen näher eingehen. Das eine Problemfeld ist, dass durch Einschüchterung und Drohgebärden, würde ich das mal so krass ausdrücken, Menschen vom Abendmahl abgehalten werden. Und das zweite Problemfeld ist, dass manche dieses Zeichen, also dieses Symbol, mit dem wir uns erinnern, selbst als heilsaktiv verstehen. Das ist auch ein großes Problemfeld innerhalb der Freikirchen. Es gibt Menschen, die verstehen das Knäckebrot, was wir essen, und den Traubensaft, den wir trinken. So immer, wenn ich das Knäckebrot esse, werde ich dadurch heil. Und immer, wenn ich den Traubensaft trinke, werde ich dadurch heil. Wir gehen der Sache mal auf die Spur heute Morgen, ob das so ist. Das würde ein sakramentales Verständnis vom Abendmahl bedeuten. Und da möchte ich uns einfach Klarheit verschaffen, auch in dem Sinne, wie die Pfingstkirche das Abendmahl versteht und wie auch wir das Abendmahl verstehen dürfen, so wie es, wie ich finde, die Bibel eindeutig hergibt. Ganz grundsätzlich mal, und da erinnere ich euch auch jedes Mal immer sehr gerne dran, ist die Frage, wie wir die Bibel interpretieren, wie wir sie verstehen. Ganz grundsätzlich ist es total wichtig, immer zuerst in dem, was wir verstehen müssen, in der Botschaft Jesu zu gucken. Jesus ist die Spitze der Offenbarung des allmächtigen Gottes. Mehr Offenbarung als in der Person Jesus Christus gibt es für die Menschen nicht. Wir schauen von der Offenbarung Jesu Christi, also von allem, was er getan und gesagt hat, zurück ins Alte Testament. Das hat einen fantastischen Zusammenhang zu dem, was Jesus dann lebt und sagt und tut. Und von da aus schauen wir in die apostolischen Briefe. Das ist nämlich dann die praktische Anwendung von dem, was das Evangelium eigentlich ist. Also achtet ihr selbst auch darauf, dass ihr, wenn ihr irgendwo was nicht so ganz genau versteht, zuerst in die Botschaft Jesu schaut. Und ich bin sicher, ihr Lieben, dass der Heilige Geist euch aufschließen wird, wo ihr zu Querverweisen kommt, dahin. So, und deshalb nehmen wir die Grundlage, die biblische Grundlage für das Abendmahl jetzt mal aus dem direkten Original. Und das ist die wichtigste Textgrundlage für alles, was mit Verhalten zu tun hat, mit Verständnis zu tun hat, ist einfach in dem, was Jesus wirklich gesagt hat. In zwei von den Evangelien sind von Männern geschrieben, die an dieser Abendmahlsveranstaltung, wenn ich das mal so sagen darf, an dieser ursprünglichen unmittelbar dabei waren. Die waren einfach dabei. Die konnten Wortlaut aufschreiben von dem, was Jesus wirklich gesagt hat und was er nicht gesagt hat. Drei der Evangelien beschreiben das Abendmahl. Das sind diese drei synoptischen, wie man sagt, die gleichschauenden Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas. Johannes beschreibt das Abendmahl nicht, er hat einen anderen Schwerpunkt. Der beschreibt den Verrat des Judas, hat aus dem gleichen Kontext aber andere Schwerpunkte. Heißt nicht, dass das nicht so war, sondern es ist so, dass alle vier Evangelisten bestimmte Schwerpunkte gesetzt haben und auch vier verschiedene, eigentlich verschiedene Zielgruppen hatten. Das ist auch wichtig für uns zu verstehen, wenn wir das jetzt 2000 Jahre später irgendwo im nördlichen Europa lesen. Der Matthäus zum Beispiel hat sein Evangelium ausdrücklich auf Leute bezogen, die einen jüdischen Hintergrund hatten. Deswegen kommt ganz oft vor in dem Matthäus-Evangelium, wie geschrieben steht und damit erfüllt würde. Ganz starke Bezüge zum Alten Testament. Also er hat ganz klar der jüdischen Bevölkerung das Evangelium nahebringen wollen. Markus dagegen, der Evangelist Markus, hat sein Evangelium ausschließlich für nicht-jüdische Menschen geschrieben. von der Hauptstadt Rom aus sollte sich das Evangelium verbreiten, also für Menschen, die keinen jüdischen, kulturellen jüdischen Hintergrund hatten und einfach die frohe Botschaft so, wie sie ist, verstehen mussten. Genauso Lukas, der auch sein Evangelium für Menschen mit nicht jüdischem Hintergrund geschrieben hat, aber sehr ausführlich, sehr akribisch, ein super gewissenhafter Mensch. Ich liebe das Lukas-Evangelium. Man sagt, das Lukas-Evangelium ist so extrem gut recherchiert, also der Bericht des Lukas, dass er jeder Hinterfragung standhält, auch aus wissenschaftlicher Sicht. Das finde ich extrem beeindruckend, abgesehen von dem Geist Gottes, der ihn bewegt hat, das zu schreiben. Johannes wiederum, den müssen wir heute gar nicht im großen Stil betrachten, der hat wieder sein Evangelium auch vorwiegend für Juden, also Menschen aus jüdischem Hintergrund geschrieben. Warum führe ich das so weit aus? Weil genau das zu diesen beiden Problemfeldern gehört, die wir heute betrachten. Es ist grundsätzlich so, dass von jedem Menschen das Evangelium verstanden wird mit dem, was in der Bibel steht. Jeder Mensch in jeder Zeit und in jeder Kultur, so ist die Bibel geschrieben, versteht das Evangelium. Ohne, dass er zwischen den Zeilen lesen muss, ohne, dass er irgendwelche kulturellen Hintergründe haben muss, rituelle Hintergründe haben muss, die er dazu braucht, um das zu verstehen. Das wäre ja sonst nicht fair. Gott hat sein Wort so ausgelegt, dass jeder, der es liest, das Wichtige für sein Heil versteht. Und wir neigen manchmal dazu, gerade wenn wir lange unterwegs sind mit dem Herrn, so das ein oder andere dazu zu tun aus unserem Verständnis, aus dem, was wir erfahren, aus dem, was wir darüber hinaus noch kennen, und machen diese Dinge mit zum Dogma. Wir nehmen nicht das Dogma alleine, sondern wir tun Dinge dazu, und das ist nicht das, was in der Bibel wirklich steht. Da möchte ich mal ein bisschen meinen Finger heute Morgen drauflegen. Ich beginne also mit der direkten Vorgabe Jesu. Oh, das war ein bisschen schnell. Na? Mache ich was falsch? Ja, danke. In Lukas 22, Vers 14 bis 20 lese ich erstmal. Also ganz bewusst das Lukas-Evangelium, weil es der ausführlichere Text ist von denen, die sehr ähnlich sind im Text. Ab Vers 14, ich lese bewusst aus der neuen Genfer Übersetzung, ich finde das sehr schön und sehr einleuchtend übersetzt, dicht am Grundtext. Als es Zeit war, mit der Feier, nämlich mit der Passafeier zu beginnen, setzte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Er sagte, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde das Passamahl nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Dann nahm er einen Becher mit Wein, dankte Gott dafür und sagte, nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Denn ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Dann nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Soweit. Und dann, interessanterweise gibt es noch Stress am Abendmahlstisch. Jesus sagt, der Verräter sitzt mit mir am Tisch und die Jünger, wer ist es? Und dann kriegen sie sich allen Ernstes an diesem Abendmahlstisch noch in die Flicken darüber, wer denn wohl der Größte ist unter ihnen. Am Tisch. Klare Aussage, Lukas 22. Direkt die Worte Jesu, die er sagt. Ich finde es so besonders, wie er sagt, mich hat herzlich verlangt danach. Ich habe mich so sehr gesehnt danach, mit euch dieses Passamahl zu feiern. Das ist sein Herz. Er möchte die Seinen an seinem Tisch haben. Das sind eigentlich sehr klare Worte, die man sehr gut verstehen kann. Jedenfalls aus unserer Sicht kann man das sehr gut verstehen. Vielleicht für die ersten Zuhörer noch mal genau hingeguckt oder noch mal genau hingehört. Er sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Ich mache mal einen kurzen Verweis auf Johannes 6. Da sagt Jesus in der Nähe der Pharisäer: Ich bin das Brot des Lebens. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Und diese Aussage gab einen gigantischen Aufruhr unter den Pharisäern. Wie kann er sagen, dass jemand sein Fleisch essen soll und sein Blut trinken soll? Die Pharisäer, wohlgemerkt. Offensichtlich von den Jüngern, die jetzt hören, das ist mein Leib und das ist mein Blut, gibt es keinen Aufruhr. Das liegt einfach daran, dass die genau verstehen, das ist natürlich nicht sein Fleisch, was wir da jetzt essen. Und es ist natürlich nicht sein Blut, was wir da trinken, sondern es ist ein Zeichen für seinen Leib und sein Blut. Das ist so selbstverständlich für die Beteiligten an diesem Passamahl, dass man es nicht kommentieren muss. Und was ich auch sehr eindrücklich finde, es ist auch von Jesus direkt ganz eindeutig die Aufforderung, um sich an etwas zu erinnern. Das tut, damit ihr euch an mich erinnert, wird hier übersetzt. In den anderen älteren Übersetzungen, in den älteren Übersetzungen bei Luther heißt es, tut zu meinem Gedächtnis. Das ist nicht nur Gedächtnis auffrischen, das ist, ach so, ich erinnere mich, da war doch was. Sondern erinnern in einer ganz krassen, plakativen Bedeutung. Erinnern, verinnerlichen. Da kommen wir später noch drauf, das wird in den apostolischen Briefen noch ein bisschen ausgeführt. Es ist die Aufforderung, erinnert euch, verinnerlicht. Jedes Mal, wenn ihr diese Zeichen nehmt, erinnert euch an mich, sagt er, beziehungsweise an das, was er getan hat. Jetzt mal im Kopf unsere beiden Problemzonen, die Drohgeschichte und das überinterpretierte Verständnis. Es ist in dieser Aussage Jesu keine Warnung, keine Drohung, kein Verbot, das mit irgendwelchen Konsequenzen belegt wird. Und es ist aber auch keine Verheißung da drin. Er verspricht nicht jedes Mal, wenn ihr das Abendmahl nehmt, dann passiert das mit euch. Keine Drohung und keine Verheißung in den originalen Worten. Und es ist total wichtig für uns zu verstehen, dass das Abendmahl mit den Jüngern, das ist ja ein bisschen anders als das, was wir hier heute Morgen machen. Ja? Abendmahl oder Festmahl, Herrenmahl, zu der Zeit war auf jeden Fall, auf dem Fokus war bei den Leuten diese Tischgemeinschaft. Jesus nahm das Passamahl mit seinen Jüngern. Die Tischgemeinschaft spielt in der orientalischen Kultur eine Riesenrolle, bei uns eigentlich auch, aber nicht so extrem wie in orientalischen Kulturen. Und wer Essen am Tisch miteinander teilte, der war auf Augenhöhe miteinander unterwegs. Das ist eine völlig andere Art, als wenn irgendwo da einer steht, sich auf den Felsen stellt und von oben herab irgendwas predigt. Das Abendmahl ist auf jeden Fall mit diesem Hintergrund zu sehen, also das originale Abendmahl, ja, davon spreche ich jetzt gerade, mit diesem Hintergrund zu sehen, dass Jesus permanent Tischgemeinschaft mit Sündern und Zöllnern hatte. Bei diesem Passamahl saß er mit seinen Jüngern zusammen, ja, und offensichtlich nur mit seinen Jüngern zusammen. Aber grundsätzlich hatte er Tischgemeinschaft mit Vorliebe, mit Sündern und Zöllnern. Und die Tischgemeinschaft ist unserem Herrn so wichtig, die wird sich vollenden. Wir lesen auch im Lukas-Evangelium an seinen eigenen Worten, auch aus seinen eigenen Worten, von Osten und Westen, von Norden und Süden werden Menschen kommen und sich im Reich Gottes zu Tisch setzen. Und dann kommt dieses Gleichnis von den Gästen, die eingeladen sind und nicht kommen, alle was Besseres vorhaben. Und dann ein Bote an die Hecken und Zäune geht und die Menschen von den Hecken und Zäunen holt, um sie am Festmahl des Herrn zu versammeln. Tischgemeinschaft in Ewigkeit. Das ist der Fokus. Das wird sich erfüllen. Soweit zum Original. Ich möchte jetzt mal vom Original in die ganz frühe Praxis gehen. Da ist ein bisschen mehr Text und da hätte ich einfach gern, dass ihr nur zuhört und nicht mitlest, abgelenkt seid. Wie war denn das mit dem Abendmahl zum Beispiel bei den Korinthern? Das sind die weitesten, die größten Textpassagen, die überhaupt davon reden. Also im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, die hatten etliche Problemzonen, die Korinther. Die hatten es mit Spaltung zu tun, die hatten es mit Götzenopfern zu tun, die hatten es mit Unzucht zu tun, mit all diesen Dingen, die wirklich aus denen sie gerade erst herausgerettet waren. Ja, eine junge, echt unheimlich impulsive Gemeinde, wo wirklich viele Geistesgaben auch praktiziert wurden, aber sie hatten noch ihre Vergangenheit und sie haben noch ganz viel mitgenommen aus dieser Vergangenheit. Im 1. Korinther 10 lesen wir schon mal was zum Abendmahl. Da betont Paulus, ist es nicht so, dass der Kelch, den wir rumgeben und den wir segnen, uns alle Anteil haben lässt, alle gemeinsam Anteil haben lässt an dem Gedenken an Christus? Und ist es nicht so, dass das Brot, was wir zerteilen und alle daran Anteil haben, wirklich diese Betonung auf der Gemeinschaft, uns Anteil gibt an Christus und untereinander? Also da ist ganz stark diese Betonung auf dem Anteil an Christus von jedem Einzelnen, aber gleichzeitig dem Anteil untereinander. Das ist untrennbar miteinander verbunden beim Herrenmahl, untrennbar bis heute. Das mahnt er zuerst bei den Korinthern an. Und dann kommt eine ganze Textpassage, die wir sehr gut kennen und die Ursache für viele, viele Dinge ist, die so aus dem Abendmahl geworden sind. Also macht euch noch mal ganz kurz bewusst, das ist ein Brief an eine Gemeinde in Korinth, die ganz spezielle, extreme Probleme hatten und Paulus geschrieben haben mit vielen Fragen und er antwortet auf diese Fragen. Das heißt trotzdem, dass wir dem Korintherbrief selbstverständlich was entnehmen dürfen für uns, weil tatsächlich in den Anordnungen des Paulus da natürlich Dinge sind, die man übertragen darf auf uns. Aber manche Dinge sind speziell für die Korinther. Ich lese mal ganz bewusst ein bisschen geräumiger den Text. Das ist hier überschrieben im 1. Korinther 11, Missstände bei der Feier des Abendmahls. Auch aus der Neuen Genfer Übersetzung. Paulus schreibt, es gibt noch eine Sache, in der ich Anordnungen treffen muss und diesmal handelt es sich um etwas, wofür ich euch nicht loben kann. Ihr verhaltet euch bei euren Zusammenkünften nämlich so, dass es die Gemeinde nicht fördert, sondern ihr schadet. Ich habe, um damit zu beginnen, gehört, dass ihr euch, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, in Gruppen aufspaltet und zumindest teilweise glaube ich das auch. So wie es bei euch steht... muss es ja zu Spaltungen kommen und dann wird sichtbar, wer von euch im Glauben bewährt ist. Wie sieht es denn nun bei euren Zusammenkünften aus? Ihr nehmt zwar alle am selben Ort eine Mahlzeit ein, aber als Mahl des Herrn kann man dieses Essen nicht bezeichnen. Es ist die Privatmahlzeit jedes Einzelnen. Denn statt zu warten, bis alle da sind, beginnt jeder für sich zu essen und so kommt es, dass der eine hungrig bleibt, während der andere im Übermaß isst und sich sogar betrinkt. Könnt ihr denn nicht bei euch zu Hause essen und trinken? Oder bedeutet euch die Gemeinde Gottes so wenig, dass es euch nichts ausmacht, die bloßzustellen, die nichts haben? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch loben? In diesem Punkt lobe ich euch nicht. Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mal gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. Und dann kommt Originalzitat. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und dann sagt wieder Paulus zu den Korinthern, seid ihr Korinther, seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mahl um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb so viele von euch schwach und krank sind. Manche aus eurer Gemeinde sind sogar gestorben. Würden wir uns selbst einer kritischen Beurteilung unterziehen, dann müsste der Herr uns nicht richten. Wenn er uns allerdings straft, tut er es, um uns auf den rechten Weg zu bringen, damit wir nicht zusammen mit der übrigen Welt verurteilt werden. Und dann beschreibt er, was das konkret bedeutet. Wenn sie zusammenkommen, sollen sie aufeinander warten. Und alles Übrige werde ich regeln, wenn ich komme. Da sind ein paar Aussagen drin. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, wo du so ein bisschen innerlich erschauderst. Wer das und das nicht achtet, wer unwürdig, heißt es im Luthertext, kommt, der zieht sich, macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Genau in diese Textpassagen möchte ich rein mit euch. Es ist extrem wichtig für uns zu verstehen aus diesem Kontext, also das ist nicht dieses relativ abstrakte Abendmahl, was wir hier feiern, sondern es war eine riesen Gemeindeparty, die Leute aßen zusammen. Und im Anschluss oder im Zusammenhang mit einem natürlichen festlichen Essen nahmen die das Abendmahl. Das ist ja bei uns nicht so normalerweise. Wir nehmen nur das Abendmahl. Es gibt also erstmal eine Beschreibung der Situation bei den Korinthern. Also er hat gehört, der Paulus, das und das liegt einfach völlig im Argen bei denen. Da benehmen die sich wie sonst was, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, dann kommt Vers 17 bis 22, der Originaltext, wo er nochmal erinnert, was Jesus wirklich gesagt hat. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Jedes Mal, wenn ihr das nehmt, erinnert euch an mich. Und dann kommt die Abmahnung und hört genau hin für die Korinther. Durch liebloses Verhalten beim Essen, das ist nämlich das Unwürdige. Da steht nicht, wer unwürdig ist, geht nicht zum Abendmahl. Niemand von uns, abgesehen davon, ist ohne Jesus würdig, wenn ich das mal nebenbei bemerken darf. Wir alle, die wir Jesus glauben, sind durch den Herrn würdig, vor Gott zu treten. Es steht da klar zu lesen, durch liebloses Verhalten beim Essen, also in dieser Weise, in unwürdiger Weise, missachten sie die Heilstat Jesu und missachten auch die Gemeinde. Dadurch, dass jeder sein Päckchen mitbringt, da schon mal sein Essen in sich reinspachtelt und es ihm völlig egal ist, wenn da einer kommt, der gar nicht in der Lage ist, Essen mitzubringen, der wird eben einfach stehen gelassen. Der geht hungrig nach Hause, manche haben sich sogar betrunken, schreibt er hier. Unfassbar. Also mal auf uns übertragen, wäre das vergleichbar, wenn wir hier nachher alle nach vorne gehen und ich gehe da mal so mit Ellbogen durch und sag, geh du mal hier weg, schlag dem Martin das Brot aus der Hand und das Becherchen mit Traubensaft, sag, du brauchst das hier nicht, ich nehme zwei. Das ist die Entsprechung zu dem katastrophalen Verhalten bei den Korinthern. Unwürdige Weise. Der zweite wichtige Gedanke in diesem wirklich abmahnenden Abschnitt ist, jeder soll sich selbst prüfen. Sich selbst prüfen. Worin? Nicht, ob er irgendeine Sünde in seinem Leben hat. Ihr Lieben, das machen wir nämlich daraus. In diesem Zusammenhang steht, jeder soll sich selbst prüfen, ob er mit dem, was er da isst, seinen Bauch meint, oder tatsächlich an das Opfer Christi denkt und an seine Gemeinde, den Leib. Da ist ein ganz krasses, plakatives Verständnis für Leib drin. Der Paulus betont das ganz bewusst. Dieses Bild vom Leib Christi hat auch mit dem buchstäblichen Leib zu tun. An anderer Stelle sagt er im 1. Korinther 3 und in 1. Korinther 6 sagt er, der Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Dein Leib, aber auch der Leib Gemeinde ist Tempel des Heiligen Geistes. Ein jeder, Vers 28 bis 30 ist das, ein jeder soll sich also selbst prüfen, sich selbst prüfen, ob er bei dem, was er da tut, sich mal gut satt essen möchte oder ob er tatsächlich an die Gemeinde Jesu denkt und an die Heilstat Jesu. Und wer sich selbst darin nicht prüft, setzt Paulus fort, der setzt sich tatsächlich der Beurteilung, der Prüfung, dem Gericht Gottes aus. Wer sich selbst darin nicht prüft, das beschreibt er ja dann eindrücklich. Würden wir uns selbst prüfen, dann müsste Gott uns nicht prüfen. Er ermutigt, prüf dich selbst. Meinst du tatsächlich den Herrn, wenn du da zum Abendmahl gehst? Und es ist naheliegend, nicht eine extra Strafe von Gott, dass tatsächlich durch dieses Verhalten, durch dieses wirklich schäbige Verhalten, wenn ich das mal so sagen darf, ja, obwohl sie es anders wissen könnten, weil Paulus hat ihnen sicher genau gesagt, wie das so geht mit dem Abendmahl. Sie könnten es anders wissen, aber sie tun es nicht. Sie lassen sich laufen, sie werden liederlich, sie werden respektlos und unbarmherzig, genau an dieser Stelle. Da gibt es nicht eine Strafe, da gibt es nicht was auf die Finger von Gott. In diesem Tenor, du, pass auf, wenn du was falsch machst, dann gibt es sofort was drauf. Nein. Dann muss Gott das prüfen, weil er diese Beziehung zwischen Gott und Menschen so unglaublich ernst meint und das etwas ganz Besonderes ist. Dann muss er dich prüfen, dann muss er die Menschen prüfen. Und wenn man sich tatsächlich auch in dieser Vorstellung von, das hat was mit dem Körper zu tun, entweder wenn ich esse, es hat auch mit dem Körper Jesu zu tun, mit dem Körper Gemeinde Jesu, dass man dann körperlich leidet, wenn man das nicht beachtet, ist eine logische Konsequenz. Alles auf den Körper bezogen. Das ist eine logische Konsequenz. Das ist keine extra Strafe. Und es ist deswegen so wichtig, das drückt Paulus hier auch aus, dass es nicht eine extra Abmahnung und für den Rest des Lebens ist das dann so, sondern dadurch will Gott diejenigen auf den richtigen Weg zurückbringen. Wenn tatsächlich einer sich so verhalten hat beim Abendmahl, respektlos, unbarmherzig, sich seinen Bauch gefüllt hat und alles andere egal war. Und wenn er dann tatsächlich durch dieses Verhalten krank geworden ist, dann ist das nicht eine Strafabmahnung, sondern dann ist das Instrument, mit dem Gott diesen Menschen auf den richtigen Weg zurückbringen will. Vorsicht, bitte, ich möchte nicht so verstanden werden, dass jede Krankheit ein Instrument Gottes ist, mit dem er einen Menschen auf den richtigen Weg zurückbringen will. Bitte, stopp. Stopp. Das ist ein anderes großes Kapitel. Es gibt einen Krankmacher. Gott ist kein Krankmacher. Und er hat das Heil für die Menschen. So viel und so intensiv es geht. Bitte nicht so verstehen. Ja, aber in diesem Zusammenhang, und es ist mir so wichtig, dass wir diesen Zusammenhang tatsächlich betrachten. Also das Abendmahl war tatsächlich ja diese gigantische Tischgemeinschaft, wo es da jede Menge Möglichkeiten gab, ja, sich den Bauch zu füllen, ordentlich mal zu bechern vorher, schon mal 3 Bier vorher zu trinken und ja, dann nicht mehr so ganz so, weiß ich, dahin zu torkeln, ach ja, okay, wir müssen ja auch noch das Brot teilen und den Saft der Reben, wie es hier so schön heißt, egal ob Wein oder Traubensaft, zu uns nehmen. Insofern ist das heute ein bisschen abstrakter, was wir hier machen. Tatsächlich, in der frühen Kirche war das so, weil man vor diesem Fehlverhalten wirklich Angst hatte und Menschen da nicht in Versuchung kommen wollten, hat man gesagt, okay, dann machen wir das Abendmahl als relativ abstrakte Feier ohne gemeinsames Essen vorher, so wie wir es heute auch machen. Ich fände es super, wenn wir ab und zu mal ein gemeinsames Essen hätten und im Anschluss daran das Abendmahl feiern würden. Das wäre toll. So ist es das Original eigentlich. Insofern ist diese spezielle Problematik, sich am Leib Christi, also Leib Christi, seinem Körper, seinem Opfer und seiner Gemeinde zu versündigen, die Gefahr ist gar nicht so groß bei uns. Denn ich denke mal nicht, dass einer sich an den Abendmahlszutaten Brot und Wein satt essen möchte heute Morgen. Ich gehe mal davon aus. Und schon gar nicht jemand anderen da wegtickert. Es ist so wichtig für uns zu verstehen, dass sich diese Abmahnung, diese krasse Abmahnung wirklich im Korintherbrief tatsächlich an dieser Leib-Thematik festmacht. Nicht an irgendwelchen anderen Zerwürfnissen oder allgemeiner Sündhaftigkeit. Paulus sagt hier nicht, prüft euch mal gegenseitig, ob ihr noch irgendwo eine Sünde habt in eurem Leben. Und bevor ihr das nicht klarkriegt, könnt ihr da nicht hin. Das sagt er nicht. Er geht speziell auf diese Situation ein. Was aber ist denn nun für uns noch übrig im Verhalten beim Abendmahl? Das Erste und Wichtigste ist, und das können wir aus dem Evangeliumstext auf jeden Fall nehmen, Jesus sehnt sich auch heute noch danach, seine Kinder an seinem Tisch zu haben. Und freut sich darauf, in Ewigkeit das haben zu können. Also kann es sicher sein, der auferstandene Christus, der sagt, er ist jeden Tag bei uns, freut sich drauf, wenn wir gemeinsam das Abendmahl nehmen, wenn wir an ihn denken und untereinander wissen, wir tun das gemeinsam. Was auch wichtig ist für uns, was wir dem entnehmen können, ist kurz zu prüfen, wohlgemerkt sich selbst, nicht einer den anderen, nicht einer bemisst den anderen, na, kann der denn zum Abendmahl gehen? Jeder prüft sich selbst. Achte und meine ich die Heilstat Christi, wenn ich dahin gehe und Brot und Traubensaft zu mir nehme. Achte ich seine Heilstat. Das hat damit zu tun, dass ich da nicht mal Kaugummi kauend hier vorbeischlendere, mal eben den Deckel aufmache, mir so einen Traubensaftkelch da nehme und so ein Stück Brot und dann ganz locker flockig da vorbeigehe und mich irgendwo wieder hinsetze. Hat mit Würde und Respekt zu tun. Das dürfen wir schon mitnehmen. Es geht tatsächlich um den Tisch des Herrn beim Abendmahl. Und es geht darum, achte ich meine Gemeinde, achte ich die Geschwister, die mit mir dieses Abendmahl feiern. Das ist eine ganz absolute Selbstverständlichkeit. Das können wir auf jeden Fall daraus nehmen. Und ich darf auch in meinen Gedanken behalten, wenn ich mich nicht prüfe, in dieser Weise meine ich Christus, meine ich seine Gemeinde, dann werde ich von Gott geprüft. Das ist auch immer noch so. Insofern ist es eine ganz wunderbare, aber auch heilige Angelegenheit, zum Abendmahl zu gehen. Und es muss eine Freiheit geben, für die Kinder Gottes an den Tisch des Herrn zu kommen. Eine Freiheit. Und ich glaube, da brauchen wir mehr. Du kannst jubelnd dahin kommen, du kannst ganz still und in dich gekehrt dahin kommen, aus freiem Herzen. Denn Jesus lädt dich ein zum Abendmahl. Nochmal zur Erinnerung. Vorsicht mit der verbrämten Drohgebärde, mit dieser vermeintlichen Unwürdigkeit am Tisch des Herrn. Jesus hat klare Worte, sagt, ihr Jünger, ihr trinkt und esst und das tut ihr als Zeichen für mein Blut und mein Leib. Und das tut, um mich zu erinnern. Und ganz kurz möchte ich noch die zweite Problemzone ansprechen, dieses Überinterpretieren von dem, was wir da tun. Es ist eindeutig aus dem Evangeliumstext, sehr eindeutig aus dem Evangeliumstext. Dass sich mit Brot und Wein es um Zeichenhaftes handelt. Wir müssen aufpassen, auch in vielen Freikirchen, in der katholischen Kirche ist es ja ganz explizit so, ich möchte das in keiner Weise jetzt bewerten, bitte auch nicht falsch verstehen, in der katholischen Kirche ist es so, dass es gibt das Dogma, dass sich in der Abendmahlseinnahme Brot und Wein in Leib und Blut Christi verwandelt. In ihrem Dogma gibt es die Wandlung von Brot und Wein in Körper, in Fleisch und Blut Jesu. Diese Lehre vertreten wir als pfingstliche Freikirche nicht. So wie Jesus seinen Jüngern das Brot und den Wein als Zeichen gab, so nehmen wir das als Zeichen. Das hat, also dieses Zeichen hat in sich keine ausführende Kraft. Wir haben, sagen wir dazu, kein sakramentales Verständnis. Ja, das Brot hat nicht die Kraft, mich heil zu machen. Der Saft hat nicht die Kraft, mich heil zu machen, wohl aber der, an den ich mich erinnere. Ich komme, ich verinnerliche seine Tat, ich verleibe mir das buchstäblich ein und das ist ein total wichtiges Symbol für uns und bin darin gewiss in meinem Innern, dass ich damit Jesus in meiner unmittelbaren Nähe habe. Und von dem wiederum kann ich tatsächlich alles erwarten. Und es ist gut, glaube ich, wenn wir uns oft erinnern und intensiv erinnern. Einmal im Monat alle zusammen ist eigentlich zu wenig. Wöchentlich wäre super. Oder eine Gelegenheit, wo jeder, wenn er will, Abendmahl nehmen kann. Immer sonntags. Oder in Kleingruppen oder in der Familie. Ich weiß nicht, wie das ist. Mein Gedächtnis darf da öfter mal aufgefrischt werden. Ja, ich darf mich öfter mal erinnern. Diese Einverleibung. Und so möchte ich euch einladen gleich, dieses Abendmahl gemeinsam zu nehmen. Passt auf, dass ihr euch nicht gegenseitig das Brot aus der Hand schlagt. Wir wollen gemeinsam verinnerlichen, gemeinsam uns einverleiben, was Jesus für die Menschen tat, die ihn wollen. eine Bundeserinnerung. Der Bund ist besiegelt, sagt er selbst, mit seinem Blut. Und jeder, der Jesus in seinem Leben haben will, darf sich mit dem Abendmahl daran erinnern. Beim Essen und beim Trinken achte ich seine Heilstat. Und beim Essen und beim Trinken achte ich seine Gemeinde, die Geschwister, mit denen ich hier zusammengestellt bin. Und ihr Lieben, so wollen wir uns gemeinsam erinnern an diesen neuen Bund mit Gott. Daran, dass er verheißen hat, er schenkt ein neues Herz und einen neuen Geist. Und er will unser Gott und wir sollen sein Volk sein. Und wir wollen das tun mit dem Brot als Zeichen für sein körperliches Leben, mit dem Traubensaft als Zeichen für sein Blut, was er vergoss zur Versöhnung mit Gott. Und tatsächlich darfst du mit einer intensiven Gegenwart Christi rechnen, denn er sagt uns, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist er mitten unter ihnen, da sind wir weit drüber hinaus heute Morgen, zwei oder drei. Und er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, weil er nämlich lebt und weil er regiert, kommen wir tatsächlich durch diese Erinnerung, nicht weil Jesus erinnert werden muss und dann ihm einfällt, ach so, ja, da muss ich mal ein bisschen näher kommen, sondern weil wir uns erinnern, sind wir in einer besonderen Dimension der Nähe. Und tatsächlich in diesem Zusammenhang darfst du alles erwarten von deinem Herrn, auch an körperlicher Heilung, auch an Frieden Gottes, auch an seelischer Heilung, auch an Dingen, für die du schon lange und viel gebetet hast. Erwarte viel in der unmittelbaren Nähe deines Herrn. In Jesu Namen. Amen.